Herr Vater im Himmel, wir wollen dich jetzt auch bitten für die Verkündigung deines Wortes. Herr, wir bitten dich, dass du Volker Schmidt segnest, wenn er jetzt dein Wort für uns auslegt, und bitten dich auch um geöffnete Herzen, dass wir das aufnehmen können, was du jedem von uns sagen möchtest. Amen.
Ihr Lieben, der Sommer zieht so ganz langsam seine letzten Kreise, seine letzten Bahnen. Heute Morgen war es doch schon fast etwas herbstlich, und ich hoffe, der Sommer hat uns alle durchatmen lassen, hat uns aufatmen lassen, hat uns vielleicht neue Kraft, neue Gedanken, neue Freude geschenkt. Als ich diese Woche dann an meinen Schreibtisch zurückkehrte, dachte ich, was ist dieses Jahr eigentlich schon gelungen und was kommt noch? Und das, was kommt, das ist wesentlich größer als das, was hinter uns liegt. Und vielleicht hat ja manch einer von uns in dem Sommer auch mal darüber nachgedacht, was ist mir persönlich in diesem Jahr schon gelungen? Vielleicht gibt es ja manche von uns, die zu Anfang eines Jahres sagen, also ich nehme mir das als Vorsatz vor für dieses Jahr. Dann war der Sommer so eine Zäsur, um zu schauen, was ist denn daraus geworden aus diesen Vorsätzen? Vielleicht haben wir manches selbst gesteckt, die Ziele neu hinterfragt. Vielleicht darüber nachgedacht, was klappt denn und was auch noch nicht. Ich wäre ja neugierig zu fragen, aber ich mache es nicht, keine Bange. Was habt ihr euch für Ziele so vorgenommen für dieses Jahr und wo steht ihr da gerade drin? Was ist denn gelungen von dem, was man wollte, und was ist vielleicht auch noch offen? Worauf warten wir noch, dass es gelingen könnte? Wenn man sich solche Fragen stellt, kann es schnell dazu führen, dass man auch ein bisschen verlegen wird. Ach ja, das war das große Ziel, das war der große Plan, das war die Idee, und jetzt zu wenig davon geworden. Da kann man schon verlegen werden. Apropos Verlegenheit. Ich weiß ja nicht, wann ihr das letzte Mal so richtig verlegen wart. In aller Regel meistern wir ja unseren Alltag so, dass wir nicht zu verlegen werden, dass uns nichts zu schnell aus der Bahn wirft. Aber dann gibt es doch diese Momente, wo man merkt, da steigt es warm in einem auf. Da ist nicht so das Gute gewesen. Man ist unsicher geworden und irgendwie ist da dieses Gefühl, da stimmt doch etwas nicht. Verlegen werden, vielleicht sogar so ein Schamgefühl in sich zu haben, das ist sehr unangenehm. Und meistens schieben wir das beiseite. Scham ist tabuisiert. Man schämt sich nicht. Wer sich schämt, bei dem ist doch irgendetwas nicht stimmig, nicht gut. Und doch, verlegen werden, sich schämen, das kann uns unsicher werden lassen, vielleicht manchmal sogar Ängste wecken. Und so stehen wir manchmal in der Gefahr, um solche Momente überhaupt nicht erst entstehen zu lassen, mit guten Vorsätzen, manchmal auch mit Glaubensüberzeugungen, mit Meinungspostulaten oder wenigstens mit sehr deutlichen Ansagen, schon mal den eigenen Willen so zu platzieren, dass unangenehme Situationen gar nicht erst entstehen können. Aber wenn wir so leben oder so handeln, dann kann es eben doch passieren, dass das, was wir vielleicht gestern oder am Anfang des Jahres lautstark verkündeten, sich hat nicht bis zum Sommer oder über den Sommer hinaus hat durchhalten lassen. Und dann tauchen sie auf, diese Gefühle der Resignation, vielleicht auch der Mutlosigkeit, ja und eben manchmal auch der Scham. Verlegen werden, sich schämen, unsicher sein, Anlässe dazu gibt es viele. Ich denke bei mir da an Gespräche, in denen ich mich dabei ertappt fühle, dass meine Rede, die ich gestern mit ganz großer Überzeugung hielt, heute dann doch nicht mehr richtig ist. Dass eine Meinung, die ich gestern noch ganz lautstark vertrat, heute doch nicht mehr meine Meinung ist. Eine Überzeugung, in die ich gestern noch ganz fest hineinrutschte, heute ganz anders dasteht. Ich denke an Stunden, in denen mir deutlich wurde, dass ich, so wie ich mich verhielt, nicht dem Bild entsprach, das andere vielleicht von mir haben. Ich denke an Situationen des Verlegenswerden in Momenten, in denen man mich nach meiner innersten Überzeugung fragte und ich sie zum Ausdruck bringen wollte und dann doch sprachlos wurde, mutlos wurde und nicht formulieren konnte, was mir das Wichtigste im Leben ist. Und so bin ich mitten in den Überlegungen und Sorgen desjenigen, der den sogenannten zweiten Timotheusbrief geschrieben hat. Ich lese aus dem zweiten Timotheusbrief. Da heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich deshalb nicht, unseren Herrn zu bezeugen. Und schäme dich auch nicht für mich, obwohl ich für Christus im Gefängnis bin. Sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leiden. Gott hat uns erlöst und berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange, bevor es die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Christus Jesus seine Gnade zu zeigen. Nun ist sie uns offenbart worden. Jesus hat die Macht des Todes gebrochen und mit der guten Botschaft den Weg zum ewigen Leben ans Licht gebracht. Was war der Anlass des Briefes und was war der Anlass dieser Worte? Christen erlebten, dass eine ihrer tiefsten Überzeugungen völlig wegbrach. Zu Zeiten von Paulus, der diesen Brief geschrieben haben wird, war man nämlich ganz fest davon überzeugt, dass Jesus so bald wiederkommen würde, dass die meisten gar nicht eines natürlichen Todes sterben würden. Paulus kann im zweiten Korintherbrief schreiben, ich bin fest davon überzeugt, dass die wenigsten von uns sterben werden, sondern wir alle werden mit der Herrlichkeit des wiederkommenden Christus überkleidet. Das war felsenfeste Meinung. Da hat man sich durchgesetzt, da hat man mit allen gestritten. Es war ganz klar, bevor ich sterbe, wird Jesus Christus wiederkommen. Und die jüngeren Christen haben sogar gesagt, also ich setze alles daran, ich wette mit dir, Christus kommt wieder, bevor ich überhaupt erst in das Alter komme, in dem man sterben könnte. Und dann die Gegenerfahrung. Christus kam nicht wieder. Und Menschen starben. Menschen gaben ihre Hoffnung auf, dass Christus doch wiederkommen könnte vor dem eigenen Tod. Und diese Erfahrung, dass eine Hoffnung, ein Glaubenssatz, eine ganz, ganz feste Überzeugung nicht eintrat, die versetzte die junge Christenheit und die junge Kirche in eine sehr tiefgreifende Krise. Und diese Krise führt zu einer sehr großen Umbruchssituation. Erfahrene Gläubige, Apostel, Gemeindegründer mussten sich ihres Glaubens neu besinnen. Und die im Glauben bewährten Christen mussten ihre Standorte neu bestimmen. Und das, was bisher immer das Glaubensbekenntnis war, er kommt wieder, in Klammern, bevor ich sterbe, dieses Glaubensbekenntnis musste neu gefasst werden, neu formuliert werden. Solche Revidierungen eigener Standpunkte aber, solch ein Einsehen lernen müssen in ein anderes, vielleicht sogar ein ganz neues Denken, solche Positionsbestimmungen sind immer auch mit emotionalen Herausforderungen und immer auch mit Scham verbunden. Und spätestens, wenn einer fragte, wo bleibt denn dein Christus, wenn du morgen stirbst, ist man vor Scham im Erdboden versunken. Manche bisher lauthals gepredigte Überzeugung musste nun leiser werden. Und vielleicht gerade diejenigen, die bisher als die Skeptiker galten, die die Mahner waren, die diejenigen waren, die sagten, wer weiß, ob das alles so stimmt, die gerne als die Bremser angeschaut wurden, die bekamen auf einmal recht. Gerade diejenigen, die vor allzu viel Euphorie warnten, standen auf einmal als diejenigen da, deren Skepsis sich doch zu trauen lohnt. Ihr Lieben, was aber geschieht in unserem Inneren, wenn wir unsere bisherigen Meinungen und unsere so ganz festen Überzeugungen revidieren müssen? Was geschieht in uns, wenn das, woran wir ganz fest glaubten, bis gestern noch heute über den Haufen geschmissen wird? Solche Prozesse sind immer mit Ängsten, mit Zweifeln verbunden. Und genau in solch eine Situation hinein ist dieses Bibelwort geschrieben. Gott hat uns eben nicht einen Geist der Ängste, der Zweifel, der Furcht, der Scham gegeben, sondern einen Geist der Kraft, einen Geist der Liebe, einen Geist der Besonnenheit. Und damit sagt Paulus ja auch, und dieser Geist ermöglicht Korrekturen. Dieser Geist hilft uns, uns neu zu orientieren. Über seine innersten Überzeugungen zu sprechen, gehört mir zu dem ganz Intimen, was einen Menschen bewegen kann. Und deswegen, glaube ich zumindest, ist es schwieriger, über das eigene zu sprechen, als zum Beispiel übers Geld. Wenn wir über unsere innersten Überzeugungen zu sprechen beginnen, kehren wir unsere weichen Seiten, unsere verletzlichen Seiten nach außen. Wir werden verletzlich, aber zugleich auch schön. Denn wenn wir von dem zu sprechen beginnen, was die Grundlagen unseres Lebens sind, dann offenbaren wir uns. Wenn wir von dem zu sprechen beginnen, was uns ausmacht, dann sprechen wir auch über unsere Sehnsucht. Dann sprechen wir über unsere Gewissheiten, dann sprechen wir auch über unsere Zweifel. Und wer so spricht, wer sich so anderen Menschen offenbart, der macht sich angreifbar. Da reicht schon eine hochgezogene Augenbraue eines Gesprächs gegenüber, um selbst unsicher zu werden. Da reicht schon ein mitleidiges Lächeln von oben herab, um sich plötzlich sehr unsicher zu fühlen. Manchmal reicht nur ein kleines skeptisches oder spöttisches Wort, dass man lieber die Klappe hält und sagt, hätte ich doch nicht angefangen davon zu sprechen. Und doch, es geschieht noch mehr. Wenn ich zu sagen versuche, worauf ich mein Leben baue, kann vielleicht auch herauskommen, dass etwas gar nicht stimmt, von dem ich so felsenfest überzeugt war. Damals war die allgemeine Überzeugung, Jesus kommt bald wieder. Und das hat man gesungen, das hat man gebetet, das hat man gepredigt. Das war das Glaubenspostulat. Und plötzlich stand man vor den Trümmern dieses Glaubenspostulates und merkte, es ist doch nicht so, wie ich doch so fest glaubte. Anzufangen, über das, was unseren Glauben wirklich bestimmt, was unser Innerstes wirklich prägt, kann dazu führen, dass man zu der schmerzhaften Einsicht kommt, ich habe manches auch gar nicht angeschaut von dem, was ich glaube. Ich habe manches gar nicht reflektiert, hab's einfach übernommen, weil man mir es immer und immer wieder gepredigt hatte. Und so steht diese Frage an sich selbst, kann ich wirklich dafür einstehen, was ich sage? Kann ich für das, was ich heute glaube, für das, was ich heute lebe, für das, was ich als meine tiefste Überzeugung preisgebe, wirklich einstehen? Wenn ich von dem zu reden beginne, worauf ich mein Leben baue, kommt zum Vorschein, dass ich trotz all meiner Leistungen und Verdienste, trotz meiner Absicherungen, auch trotz meines Versagens und aller Missverfolge, trotz Unsicherheiten und Gefährdungen und Mittelmäßigkeiten und Unbedeutendheiten offenbare, dass ich angewiesen bin auf ein Gegenüber, angewiesen bin auf eine letzte Grundlegung in meinem Leben, die ich mir nicht selbst geben kann. Angewiesen bin auf etwas von außen, das mich lebendig werden lässt, das mich lebendig macht, das mich erhält, das mich heil werden lässt und das mich sagen lässt, ich bin, weil du mich magst, immer wieder magst. Ich bin, weil du mich magst, weil du mich immer wieder magst. Als Menschen können wir uns dies sicherlich nur ab und an und leider immer auch immer nur begrenzt zusagen. Wir können es uns meistens aber nicht so sagen, weil wir mit uns selbst ja schon ganz andere Erfahrungen machen und auch mit anderen ganz andere Erfahrungen machten. Menschen, die das sich mögen oder andere mögen, nicht so im Blick haben. Wie kann ich da sagen, ich bin, weil du mich magst, weil du mich immer wieder magst? Ihr Lieben, das können wir nur zu Gott hin sagen. Ich bin, weil du, Gott, mich immer magst, mich immer wieder magst. Das können wir zu Gott hin sagen, weil er uns so liebt, wie wir sind. Weil Gott uns so unendlich liebt, ungeachtet unserer Ängste, ungeachtet unseres Versagens, ungeachtet unserer Scham, ungeachtet unserer Lieblosigkeiten. Weil Gott uns so lieb hat, dürfen wir zu ihm sagen, ich bin gegründet, ich bin fest, weil du mich magst, weil du mich immer wieder magst. Das ist der Geist der Liebe, von dem Paulus im Timotheusbrief schreibt. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern diesen Geist der Liebe, den Gott uns schenkt gegen Mutlosigkeit, Verzagtheit, Selbstzweifel und Ängste. Das ist der Geist der Liebe, den Gott uns gibt, gegen das Gefühl der Scham, des im Erdboden versinken Müssens. Das ist der Geist der Liebe gegen den Geist der Sorgen. Das ist der Geist der Liebe, sich auch verletzlich zu geben und sich zu öffnen und zu zeigen, wer man ist. Das ist der Geist der Liebe, der uns ehrlich und authentisch leben lässt, ohne die Angst, beschämt werden zu müssen. Und noch etwas geschieht. Paulus sagt, schäme dich nicht, das Evangelium zu bezeugen. Und das sagt sich ja so einfach. Denn wenn ich über die Grundlagen meines Lebens und meines Glaubens rede, dann kann es doch passieren, dass mir die Worte versagen, dass ich gar nicht weiß, wie ich das Evangelium einem anderen erklären soll, dass ich mich dann doch des Evangeliums zu schämen beginne, wenn mich einer lächelnd anspricht und sagt, ach, du glaubst auch noch an den lieben Gott? In meinem Fühlen, in meinem Denken und ja, auch in meinem Sprechen wird Jesus dennoch und doch Konturen gewinnen. Vielleicht gerade dann, wenn ich beginne, mich des Evangeliums zu schämen, wird Christus doch sichtbar werden. Vielleicht erst andeutungsweise und vielleicht nur schemenhaft, aber dann doch als der Grund und als das Leitbild meines Glaubens. Und ja, das mag erst einmal merkwürdig klingen. Wie sollte denn Christus gerade dann in mir oder durch mich sichtbar werden, wenn ich mich doch des Evangeliums schäme? Das Geheimnis liegt in Christus. Das Geheimnis liegt in ihm, Jesus, meinem Gott, meinem Herrn. In ihm, dem Grund meines Lebens und meines Glaubens. Denn gerade in Jesus Christus ist nämlich meine Verletzlichkeit, meine Zaghaftigkeit, meine Mutlosigkeit endgültig deutlich. Denn gerade in diesem Jesus, der mich so liebt und der mich sein lässt, wie ich bin, der mich anschaut und der mich heil werden lässt, gerade in diesem Jesus werden auch die Brüche unseres Menschseins, die Schwachseiten unserer Menschlichkeit doch ganz offensichtlich. Denn Jesus war keiner, der sich im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit hingestellt hat und sich hat Beifall geben lassen für ein fehlerloses Leben. Jesus hat nicht die erfolgreichen Lösungen für alle individuellen und gesellschaftlichen Probleme verkündet. Vielmehr wird in ihm, in seinem Bild, auch die Verletzlichkeit deutlich. Wird aber auch die Kraft deutlich, zugleich die Kraft deutlich, die Zerrissenes und Zerbrochenes, individuelles und gemeinschaftliches Leben immer wieder neu und heil werden lassen kann. In seinem Bild, in dem Bild Jesu, wird also zugleich die Verletzlichkeit und die Kraft deutlich. Und das ist der Geist der Kraft, von dem Paulus spricht. Gott hat uns diesen Geist der Kraft gegeben. Es ist die Kraft der Liebe Gottes, die so grundlegend ist. Die Kraft der Liebe Gottes, die so viel Ruhe ausstrahlt und die lebensfroh und gelassen ist.
Die Kraft der Liebe Gottes, die uns verletzlich sein lässt und dennoch heilt. Die uns unsicher sein lässt und dennoch festen Tritt unter dem Boden verleiht. Die Kraft der Liebe Gottes, die wir spüren und deswegen wagen können, deswegen vertrauen können, deswegen Schritte setzen können. Und noch ein letzter Gedanke aus dem 2. Timotheusbrief. Wenn wir vielleicht innerlich unsicher werden oder unsere Überzeugungen ins Wanken kommen, dann helfen uns Mütter und Väter in Christus. In unserem Brief, nicht in dem kleinen Abschnitt, den ich auszugsweise gelesen habe, sondern drumherum, ist zum Beispiel von Frauen die Rede. Da wird die Großmutter Lois genannt und die Mutter Eunike. Da ist von Männern die Rede und von Müttern die Rede, die den Glauben prägten und prägen. Und vielleicht ist das eines der größten Geheimnisse des Glaubens und der Nachfolge, dass Glaube und Liebe niemals im Alleingang funktionieren. Dieser Geist der Kraft, dieser Geist der Liebe, dieser Geist der Besonnenheit ist immer ein Geist der Gemeinschaft, ein Geist des Zusammenbringens, ein Geist, der in Beziehung steht zu uns und der deswegen Beziehungen untereinander schafft. Christsein ohne diesen Geist der Geschwisterschaft, ohne diesen Geist der Beziehungen ist nicht denkbar. Dieser Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit ist ja auch nicht mein Geist oder dein Geist oder irgendjemandes Geist, sondern es ist der Geist, den Christus uns schenkt und der in jedem von uns ist. Es ist Gottes Geist der Liebe, der uns zusagt, ich bin dir wieder gut. Und es ist Gottes Geist der Kraft, der uns bekennen lässt, ich bin, weil du Gott mich immer magst. Und Gottes Geist der Besonnenheit, der uns immer wieder zueinander finden lässt, der uns hilft, unser Innerstes zu zeigen, der uns hilft, authentisch und ehrlich zu leben und trotzdem bewahrt und beschützt die Beziehungen und unsere Gemeinschaft zu gestalten. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Deshalb schäme dich nicht. Gott hat uns erlöst und berufen. Jesus hat die Macht des Todes gebrochen und mit der guten Botschaft den Weg zum ewigen Leben ans Licht gebracht. Diesen Geist hat uns Gott geschenkt. Und dieser Geist führe und trage uns auch in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Amen. Jesus Christus, du liebst uns. Du gibst uns deinen guten Heiligen Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Und mit diesem Geist oder aus diesem Geist heraus dürfen wir auf die Menschen blicken, die mit uns leben und dürfen für unsere Welt bitten. Und das wollen wir tun. Die Zerrissenheit unserer Welt, die können wir nicht fassen. Die Kriege, die gerade toben in ihrer ganzen Brutalität, sie erschrecken uns bis ins Mark. Wir möchten uns gar nicht hineinversetzen in die Menschen, die jetzt in der Ukraine leben, aber auch in Gaza-Stadt. Wie viel Leid, wie viel Brutalität, wie viel entmenschlicher Hass prallen da aufeinander. Du großer Gott, wir klagen dir das. Wir klagen dir die Tränen der Menschen, das Leid derer, die im Krieg leben, das Leid der Eltern, die ihren Kindern nichts zu essen geben können, die still sterben, weil sie verhungern. Du großer Gott, wir klagen dir das, weil wir selbst so hilflos sind. Wir bitten dich, erbarme dich. Erbarme dich derer, die das Leid ertragen müssen. Und erbarme dich derer, die das Leid verursachen. Erbarme dich derer, die nicht wissen, wie sie ihr Leben überhaupt noch leben sollen. Und erbarme dich derer, die willentlich das Leben anderer zerstören. Erbarme dich derer, die sich nach Liebe sehnen. Und erbarme dich derer, die nur Hass streuen. Erbarme dich der Schwachen. Erbarme dich der Starken. Du großer Gott, erbarme dich uns aller. Wir beten gemeinsam und stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.